Hallo, herzlich willkommen bei Nachgehackt, dem Podcast für IT-Security. Mein Name ist Henrike Tönnes und hier spreche ich mit Expertinnen und Experten über Sicherheit in der IT-Technik. Und zwar so, dass es alle verstehen. Alle Rechner hochgefahren? Dann kann's ja losgehen. Bei Geld hört die Freundschaft auf. Ein Sprichwort, das jeder von uns irgendwie schon mal gehört hat. Das gilt natürlich nicht nur für das haptische Geld, sondern auch für das Digitale. Ganz besonders, wenn es um verhältnismäßig viel davon geht, wie zum Beispiel bei Kryptowährungen wie Bitcoin und Co., kennen wir alle. Die sind natürlich ein ziemlich beliebtes Ziel für Attacken. Das ist natürlich alles andere als freundschaftlich. Da hört die Freundschaft eben auf. Und deshalb braucht es sichere Systeme, in denen zum Beispiel mit diesen Kryptowährungen umgegangen werden kann. Eine, die sich damit ausführlich auseinandersetzt, ist heute hier bei mir bei Nachgehackt. Blockchain-Expertin Clara Schneidewind ist seit 2021 Nachwuchsforschungsgruppenleiterin am Max-Planck-Institut für Sicherheit und Privatsphäre in der Forschungsgruppe Kryptowährungen und Smart Contracts und erzählt uns heute von ihrer Arbeit, unter anderem rund um das digitale Geld, aber auch um ganz viele andere Dinge in puncto Blockchain. Herzlich willkommen hier bei Nachgehackt, liebe Clara. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein.
Bevor es losgeht, haben wir ja in unserem schönen Podcast immer so drei Einstiegsfragen. Ich werfe die einfach mal so ganz ohne eine große Überleitung zu dir rüber. Wofür nutzt du deinen Rechner am häufigsten?
Ich glaube wirklich zum Kommunizieren, also Mail, dann haben wir diese ganzen unterschiedlichen chatbasierten Systeme auch für die Arbeit. Viele kennen das vielleicht auch, eine Slack. Wir benutzen am Institut Zulip, das ist so eine Art Messaging-Service, den wir selbst hosten, weil das natürlich sicherer ist. Und genau, also alle diese Dinge und natürlich ganz, ganz, ganz viel Zoom. Also wir ganz viel Zoom. Genau, also weil es doch irgendwie auch bei uns Forschung ist einfach extrem viel Austausch mit anderen Leuten und ich glaube, das ist für mich echt so die Hauptnutzung meines Rechners. Ich programmiere nämlich auch gar nicht so viel, sondern
okay. Genau. Und privat?
Eigentlich auch. Also ich glaube, so viel mache ich privat gar nicht unbedingt am Rechner.
Also Kommunikation ist alles.
Ja, also für mich zumindest schon.
Sehr schön. Woran denkst du zuerst, wenn du das Wort IT-Security hörst?
Das ist eine gute Frage. Ich meine, es ist natürlich immer so relativ stark jetzt durch unsere Forschungsperspektive eingefärbt, aber ich glaube so, die Hauptsache ist, ich denke so ein bisschen an so ein wandelndes Worst-Case-Szenario. Also für so IT-Security ist ja wirklich so diese Annahme, dass immer das Allerschlimmste passieren kann und dass man auch für diesen Fall irgendwie gewappnet sein muss. Und ich habe gerade, ist das für mich auch so diese Sache, die halt Security auch so ein bisschen anders macht als andere Teilgebiete der Informatik, weil quasi die IT-Security-Leute sind immer die etwas paranoid sind, aber ich würde sagen auf eine gute Art und Weise.
Sehr schön, sehr schön. Wurdest du selbst schon mal gehackt?
Tatsächlich schon. Ich glaube, es wurde mal ein ganz altes Mail-Postfach von mir gehackt, was ich so in meiner Kindheit angelegt hatte und da habe ich dann Jahre nicht reingeschaut und als ich dann irgendwann mal geguckt habe, habe ich gesehen, oh, da wurden aber ganz, ganz viele Spam-Mails von meiner Adresse ausgeschickt und da hat anscheinend echt jemand, genau, damals natürlich schlechtes Passwort und ja, genau.
Krass. Woran hast du das gesehen?
Also ja, ich konnte quasi dann im Postausgang sehen, dass da eben Nachrichten verschickt wurden, die ich selbst nicht verschickt hatte und die eben von den Inhalten eindeutig nicht von mir stammten.
Oh, und die gingen dann auch an deine Adressen?
Oder? Nee, an ganz andere Adressen. Und ich glaube, die hatten quasi nur diesen Account genutzt. Ich glaube, das wird halt gerne gemacht, weil dann eben auch die Spamfilter und so das nicht so leicht finden, wenn das eben eine valide aussehende Adresse ist. Und genau, dann hat einfach irgendjemand gekapert und das mitgenutzt quasi.
Schön, ja. Trittbrettfahrer. Okay.
Genau.
Hatte aber jetzt keine ganz deutlich negativen Auswirkungen auf dich persönlich?
Ja, für mich zum Glück nicht. Also ich habe natürlich eben einfach Passwort geändert und ich hatte eben den Account auch nicht irgendwie in Benutzung oder so. Ich habe auch von niemandem mitbekommen, dass er da irgendwie von mir kontaktiert wurde und das. Aber es war natürlich schon so ein bisschen gruselig, das auf einmal so zu sehen. Und man loggt sich, auch wenn das nicht in Benutzung ist, trotzdem so ein altes Postfach ein und sieht auf einmal so, hups, da war jemand anders.
Ja, irgendwie schon ein bisschen gruselig, ne? Jetzt habe ich gerade in der Einführung schon gesagt, du bist Blockchain-Expertin. Das kann man ja mit Fug und Recht so sagen. Wir sprechen ja immer auch Menschen an, die gar nicht so auf den ersten Blick immer gleich wissen, was hinter diesen Begriffen steckt. Kannst du mir relativ einfach, also für mich, die keine Ahnung hat, erklären, was ist eigentlich die Blockchain-Technologie und wie funktioniert die?
Also ich glaube, Am einfachsten ist es erstmal immer so darüber nachzudenken, sich gar nicht zu fragen, wie es funktioniert, sondern warum man das Ganze überhaupt machen möchte. Mhm. Und die Grundidee hinter Blockchain oder wie überhaupt diese ganzen Kryptowährungen aufkamen, war eigentlich damals so ein bisschen, oder könnte man sehen, als eine Reaktion auf die Finanzkrise. Mhm. Weil damals wurde sehr, sehr viel Vertrauen in Banken verloren. Und die eigentliche Idee war einfach, okay, wie können wir quasi ein Geldsystem etablieren, in dem wir keine Banken brauchen? Mhm. Weil ein bisschen vereinfacht gesagt kann man sagen, okay, der Hauptgrund, warum wir eine Bank brauchen, um Transaktionen zu machen, ist, dass irgendjemand für uns festhält, wer gerade wie viel Geld hat. Damit, wenn ich jetzt eine Transaktion zu jemandem anderen machen möchte, quasi die Bank nachschauen kann, ist dieses Geld überhaupt da und dann quasi diese Überschreibung macht. Mhm. Aber eigentlich geht es hauptsächlich darum, so ein digitales Kassenbuch irgendwie zu verwalten und wir vertrauen den Banken eben, dass sie das für uns tun. Und jetzt ist die Idee, okay, wenn wir jetzt dafür keiner Entität irgendwie vertrauen müssen, also nicht irgendwie in einer Bank, sondern das einfach unter uns ausmachen könnten, also auf irgendeine magische Art und Weise, einfach nur indem wir alle miteinander kommunizieren, uns darauf einigen können, wer gerade wie viel Geld hat und wenn wir eine Transaktion machen, was das eben bedeutet, also jeder quasi nachschauen kann, ist diese Transaktion gültig, also hat die Person, die was verschickt, genug Geld, kommt diese Transaktion wirklich von der Person, die das Geld gerade überweisen möchte, dann könnten wir das Ganze einfach ohne Banken machen. Mhm. Und da müssten wir denen keine Gebühren zahlen, da müssen wir denen nicht vertrauen, es kann uns nicht passieren, dass die auf einmal pleite gehen, unser Geld weg ist. Und das war so ein bisschen diese Grundidee hinter Blockchain und also warum man das überhaupt machen wollte. Und genau, Blockchain ist dann eben die Technologie, mit der man das hinkriegt, weil das eben eigentlich ein sehr, sehr schwieriges Problem ist, wenn man in einem System ist, wo man sich ja gegenseitig auch gar nicht vertraut, wie man dann sicherstellen kann, dass alle Personen, die in diesem System sind, überhaupt eben sich sicher sein können, dass eine Transaktion valide ist, dass jeder auch den gleichen Blick darauf hat, wie dieses digitale Kassenbuch gerade so aussieht.
Mhm. Okay. Was ist das Revolutionäre daran oder das Besondere?
Ah, ich glaube, das Besondere ist echt, dass man lange dachte, man kann dieses Problem gar nicht lösen. Also es gab wirklich, also wir Informatiker machen das ja manchmal, dass wir wirklich sogar gerne beweisen, dass es gewisse Probleme gibt, die unlösbar sind. Und es gab quasi für ein verwandtes Problem einen Beweis, wo man gesagt hat, okay, das geht einfach gar nicht. Und dann kam auf einmal Bitcoin auf und dann ging es doch. Und ich meine, okay, der Beweis, den es da gab, der war schon auch richtig. Zwar das Setting war so ein bisschen anders, aber man hat halt überhaupt nicht gesehen, dass man das quasi Setting ein bisschen verändern kann und es dann auf einmal möglich wird. Und das war so auf der technischen Seite, warum das so riesig revolutionär war, weil man eigentlich dachte, das kann gar nicht sein. Also gerade in einem System, wo jeder einfach mitmachen kann, wir kennen uns gegenseitig überhaupt nicht, dass man da wirklich sich darauf einigen kann, wie so ein System, also nicht nur, dass sich alle auf den Zustand des Systems quasi einigen können, also auf den Zustand des digitalen Kassenbuchs, sondern auch, dass man ein System hat, was sich dann immer fortlaufend fair irgendwie weiterentwickelt, also dass jeder Transaktion machen kann, die dann auch irgendwann Teil des Kassenbuchs werden und so. Man dachte halt, das geht nicht und dann ging es auf einmal.
Mhm. Und wie genau muss ich mir das vorstellen? Also kannst du mir das mal so ganz konkretisiert erzählen?
Genau, also eigentlich ist es natürlich alles extrem virtuell, deswegen kann man da, also ist es immer ein bisschen schwierig, das jetzt so total schön plastisch zu machen, aber die Idee ist ja wirklich, dass man sich einfach nur Nachrichten schickt. Mhm. Und bei einer Blockchain ist jetzt quasi die Idee, dass jeder so das Kassenbuch sozusagen bei sich lokal hat und er eigentlich alle Überweisungen, die alle Menschen auf der ganzen Welt machen, bekommt und quasi guckt, ob er die an sein Kassenbuch sozusagen, ob er die hinzufügen kann oder nicht. Und das Schwierige ist eben, wie kann man das überhaupt hinbekommen? Und dafür hat man dann so ein paar andere Akteure im System, die quasi helfen zu sagen, okay, wann darf jetzt eine Transaktion in dieses Kassenbuch kommen? Mhm. Und diesen Akteuren muss man aber trotzdem nicht ganz vertrauen, weil man kann schauen, dass die das Richtige tun. Mhm. Man kann sich nur nicht sicher sein, dass die irgendwie fair sind. Also es könnte sein, dass man jemanden hat, der quasi nur Transaktionen von Leuten bestätigt, die er zum Beispiel mag, der zum Beispiel zensieren könnte oder so. Er kann jetzt nicht einfach neue Transaktionen sich ausdenken, weil das könnte jeder quasi für sich lokal rausfinden, dass das jetzt keine valide Transaktion ist. Aber er könnte halt zum Beispiel nur Transaktionen bestätigen, die von einer Person kommen oder könnte sagen, genau, Person Y mag ich einfach nicht, deswegen darf diese Person keine Transaktionen machen. Und die Idee ist dann, dass man sagt, okay, das Problem können wir lösen, indem wir diese Person einfach immer austauschen. Sozusagen so ein bisschen zufallsbasiert, wenn wir die einfach immer durchwechseln und wir irgendwie davon ausgehen, dass wir insgesamt genug Leute im System haben, die irgendwie ehrlich oder fair sind, dann kann man ja, wird irgendwann mal jemand Ehrliches kommen, der dann auch Transaktionen durchlässt von den Leuten, die davor zensiert wurden zum Beispiel. Okay. Und ja, ich hoffe, das war jetzt, war eventuell trotzdem noch ein bisschen sehr abstrakt, oder?
Ich finde es sehr abstrakt, aber es ist ja auch ein abstrakter Ort, an dem das Ganze passiert. Ja, ne?
Genau.
Was ist dann, also hinten raus, der Nutzen für mich, also wie übersetzt sich das dann ins Real Life sozusagen?
Genau, also der Nutzen ist eben, dass man wirklich niemandem vertrauen muss. Und da sind wir wieder bei den paranoiden Informatikern oder den paranoiden IT-Security-Leuten. Also das System ist wirklich für dafür da, dass du sagst, okay, ich vertraue niemandem in irgendwas. Also die einzige Annahme, die ich mache, ist, dass irgendwie etwa die Hälfte der Leute auf der Welt sozusagen ehrlich sind oder zumindest nicht bösartig sind. Mhm. Und dann funktioniert das System. Aber ich muss keinem Staat vertrauen, ich muss keiner Bank vertrauen, ich muss keiner Zentralbank vertrauen, gar nichts. Sondern wirklich, das funktioniert in einem beliebigen System.
Okay. Und diese Blockchain-Technologie, die lässt sich ja sicherlich neben, ich sag jetzt mal, diesem kryptowährungsabstraktes Geld-System, lässt sich ja sicherlich auch noch in anderen Gebieten einsetzen, oder?
Prinzipiell schon. Also es kommt drauf an, in welcher Form. Es gibt da auch unterschiedliche Abstufen der Blockchain-Technologie und interessanterweise in der extremsten Form, in der man wirklich sagt, man möchte ein System haben, wo jeder ganz dynamisch mitmachen kann, sowohl als eben Person, die Transaktion macht, als auch potenziell als eine dieser Personen, die etwas mehr Macht in dem System haben und diese Transaktionen validieren, die dann durchgewechselt werden, dann braucht man interessanterweise Geld im System, weil das Ganze nur funktioniert, indem man Leuten einen Anreiz gibt, dass sie das System aufrechterhalten. Und deswegen braucht man quasi Geld, damit man sagen kann, okay, sonst würde das einfach niemand tun. Mhm. All diese Leute, die man quasi durchwechselt, die müssen dafür sich ein bisschen anstrengen und um die sozusagen dafür zu vergüten, dass sie das auch tun, braucht man Geld. Und deswegen ist das an dieser Stelle relativ eng gekoppelt und das ist sowas wie jetzt Bitcoin zum Beispiel, da braucht man wirklich beides. Aber wenn man sagt, okay, es ist einem jetzt nicht so super wichtig, dass zum Beispiel jeder diese Rolle übernehmen kann, sondern dass man sagt, okay, man einigt sich zum Beispiel darauf, dass es einfach ein festgelegtes, eine festgelegte Menge von Nutzern gibt, sodass man der Hälfte dieser konkreten Menge von Nutzern vertraut, dann kann man Blockchain auch in anderen Bereichen prinzipiell nutzen.
Mhm. Zum Beispiel wo?
Eigentlich für alles, wo man eben gemeinschaftlich irgendwie den Zustand eines Systems festhalten möchte. Also wenn jetzt zum Beispiel, oder manchmal, was ich jetzt sehr gerne nehme, weil ich ja auch am Max-Planck-Institut bin, wir haben da ein Blockchain-Projekt, das heißt Bloxberg. Da geht es darum, dass man zum Beispiel wissenschaftliche Erkenntnisse sichern kann, also quasi einen Timestamp dafür kriegt. Also man lädt quasi seine Erkenntnis auf eine sozusagen verschlüsselte Art und Weise hoch und die wird dann sozusagen aufgezeichnet, weil man sagen kann, okay, die Idee ist ja dadurch, dass in der Blockchain-Technologie jeder ja so eine kleine Kopie dieses Kassenbuchs hat. In diesem Kassenbuch könnte jetzt ja auch eben zum Beispiel das verschlüsselte Forschungsergebnis mit drinstehen. Mhm. Und dadurch, dass das dann jeder hat, ist das ja quasi sozusagen gesichert, es kann nicht mehr verändert werden. Jeder hat da seine lokale Kopie von und damit kann man dann eben zum Beispiel später beweisen, wenn irgendwie es dann in 10 Jahren den Nobelpreis dafür kriegt und es dann gibt und es dann auf einmal jemand kommt und sagt, hey, ich hatte die Idee aber vorher, kann man hingehen und sagen, hey, mit dieser Technologie kann ich jetzt beweisen, ich habe aber vor 10 Jahren schon einmal diese Idee gehabt und habe das damals an alle geschickt und das haben alle ja noch.
Deswegen ist es meins.
Genau, deswegen. Ja. Und gerade für den Nobelpreis ist das ja durchaus interessant.
Ja, das wäre durchaus interessant. Ja, das stimmt. Das stimmt. Was macht denn diese Technologie und auch Kryptowährungen für dich so interessant? Wieso hast du da so angebissen?
Also für mich war das damals eher so ein bisschen Zufall, dass ich da drin gelandet bin. Also ich hatte das gar nicht unbedingt vor für meinen, also ich habe das damals während meines Doktors, bin ich da irgendwie so ein bisschen draufgestoßen. Da fand ich eigentlich erstmal nur so diese technischen Probleme interessant. Aber je länger ich mich damit beschäftigt habe, dachte ich mir irgendwann so, okay, eigentlich ist es halt ein extrem faszinierendes Gebiet, weil es natürlich auch sehr viel Berührungspunkte mit großen gesellschaftlichen Fragen hat. Also gerade im Moment zum Beispiel wird halt viel ja auch diskutiert, wollen wir vielleicht auch eine Form von Kryptowährung haben, die es erlaubt, sowas wie den Euro zu repräsentieren. Das wird diskutiert, soll es den digitalen Euro bald geben, weil so man mit so einer digitalen Währung auf einmal andere, also das wäre quasi wirklich so eine Art richtiges digitales Bargeld. Mhm, und das ist natürlich eine Riesenfrage, die wirklich ändert, wie im Endeffekt wir im Alltag, wie wir mit Geld umgehen, welche Eigenschaften wir von Geld haben. Vielleicht auch diese Frage, können wir vielleicht auf einmal Geld mit ganz anderen Eigenschaften haben, wenn wir das eben programmieren können im Rahmen einer Kryptowährung. Und das finde ich halt total spannend, dass das im Endeffekt natürlich schon etwas ist, was irgendwie Einfluss darauf hat, wie sich, glaube ich, auch durchaus unsere Gesellschaft weiterentwickelt.
Ja, klar. Du beleuchtest das Thema ja auch vor allem unter dem Aspekt Sicherheit und Privatsphäre. Ne? In welchen Kontexten ist das da wichtig?
Genau, also ich meine, zum einen natürlich Sicherheit, dadurch, dass es bei der ganzen Sache um Geld geht,
ja. Und
hattest du ja auch schon in deiner Anleitung gesagt,
da hört die Freundschaft auf.
Genau, da hört die Freundschaft und da kommt dann auch wieder dieses etwas paranoide Mindset total zum Tragen. Alles, was prinzipiell passieren kann, passiert da auch.
Ja,
und das ist wirklich ein Problem, weil sobald quasi man irgendwie einen finanziellen Anreiz hat, so ein System auszunutzen, hat man natürlich die ganzen Angreifer und die liegen wirklich nur auf der Lauer. Also all diese theoretischen Worst-Case-Szenarien, von denen man eigentlich denkt, okay, manchmal in anderen Bereichen werden die vielleicht nicht immer direkt ausgenutzt für also gerade im Kryptowährung werden sie das sofort und das ist total wild. Und deswegen ist es natürlich eben so besonders wichtig, dass man Systeme hat, die sicher ist. Und gerade in meiner Forschung geht es auch viel darum, dass man dass man beweisen kann, dass sie sicher sind, dass man wirklich alle Möglichkeiten abgedeckt hat, wie irgendwie ein Attacker jetzt auf einmal Geld extrahieren könnte aus so einem System. Und deswegen ist halt Sicherheit so super wichtig. Mhm. Und die Privatsphäre kommt natürlich so ein bisschen ins Spiel, wenn man jetzt doch wieder bei dem Beispiel der Währung bleibt. Das Problem bei der Blockchain-Technologie ist dadurch, dass natürlich eben eigentlich diese ganzen Transaktionen an alle Teilnehmer so eines Systems rumgeschickt werden und jeder sein eigenes Kassenbuch verwaltet. Und sich jetzt auf einmal überlegt, das wären jetzt wirklich Zahlungen, die man macht, würde man wirklich wollen, dass jeder weiß, wann ich was von wem gekauft habe oder an wen ich etwas überwiesen habe. Das ist ja eigentlich eine total sensitive Information. Und im Moment ist natürlich auch in dem Sinne ein Vorteil des zentralisierten Systems. Im Moment weiß das meine Bank, aber dann hoffen wir natürlich, dass die Bank das erstmal nicht weiter verrät oder halt nur unter relativ gut definierten Umständen das tun darf. Aber wenn wir jetzt so ein offenes System haben, dann sind erstmal eigentlich alle Daten komplett öffentlich. Das heißt,
klar. Und es gibt ja auch noch keine Rechtslage dazu wahrscheinlich.
Genau. Und gerade diese Daten liegen dann ja auch auf den Computern von irgendwelchen Leuten irgendwo anders auf der Welt. Das heißt, dann das eigene Rechtssystem kann einen da unter diesen Umständen eventuell gar nicht schützen.
Mhm.
Und das heißt, es ist dann eben auch die Frage, okay, wie kann man halt dafür sorgen, dass man eben auch da die eigene Privatsphäre gesichert ist? Und da hängen natürlich gerade bei Kryptowährungen auch sehr, sehr viele spannende Fragen wieder dran, weil es natürlich immer so zwei Seiten hat. Man möchte natürlich die Privatsphäre der Nutzer sichern. Auf der anderen Seite, je privater diese Kryptowährungen sind, desto mehr werden sie natürlich für Geldwäsche genutzt,
ja,
für andere. Ich glaube, das ist ja immer so dieses typische Beispiel. Ne? Man kauft seine Drogen mit Bitcoin im Internet, weil
kann man ja nicht so nachvollziehen.
Genau. Man kann das erstaunlich gut nachvollziehen, wenn man nicht aufpasst, aber man kann eben auch, weil es gibt durchaus auch Möglichkeiten, um das Ganze eben zu anonymisieren und
Und an der Schnittstelle forschst du.
Genau, da schauen wir uns auf jeden Fall an, was für technische Möglichkeiten es überhaupt gibt. Und dann ist natürlich, und da sind wir nicht mehr ganz involviert, aber es ist natürlich auch eine super spannende Diskussion, dann basierend auf dem, was man tun kann, was möchte man dann eventuell auch wirklich tun.
Ja, verstehe. Vorhin ist noch ein Stichwort gefallen, und zwar Smart Contracts. Was ist das denn?
Genau, also ein Smart Contract ist eigentlich erstmal ein Programm, was auf der Blockchain läuft. Ich glaube, das klingt erstmal total komisch.
Das klingt auf jeden Fall fancy.
Ja, genau. Aber ich glaube, so die beste Analogie dafür ist sowas, dass man etwas hat wie zum Beispiel ein Treuhänder. Also ich meine, heutzutage wäre es ja so, wenn ich jetzt ein Haus von dir kaufen möchte. Aber dieses Haus muss noch gebaut werden. Dann haben wir ja irgendwie erstmal das Problem, okay, auf der einen Seite wäre es ja irgendwie blöd, wenn ich dir das Geld schon gebe und am Ende läufst du damit weg und baust mein Haus gar nicht. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch schlecht für dich, wenn du das Haus baust. Und dann am Ende habe ich mein Geld schon ausgegeben und kann dich gar nicht dafür bezahlen. Und dann stehst du da mit diesem Haus, was vielleicht gar kein anderer kaufen möchte. Was man dann machen würde, ist, man würde dieses Geld halt irgendeinem Treuhänder geben und der Treuhänder würde das erstmal verwalten. Und später, wenn quasi der das Haus fertiggestellt ist, würde er sicherstellen, dass eben ne, der Check dann quasi die Vertragsbedingungen sind erfüllt und dann wird das Geld überwiesen. Mhm. Und die Idee hinter Smart Contracts ist eigentlich, dass man sagen kann, okay, genau dieses Konzept kann man jetzt auch in der digitalen Welt machen. Wenn wir ein System haben, in dem wir quasi Währungen modellieren, dann können wir da ja nicht nur Teilnehmer haben, die Geld haben, sondern wir können auch Programme haben, denen das Geld gehört. Das heißt, man könnte sagen, ich überweise mein Geld an dieses Programm und dieses Programm hat halt quasi fest inkodiert, unter welchen Umständen man das Geld da wieder rausbekommt. Ja. Und dann könnte man eben sowas programmieren, dass du eben die Sicherheit hättest, dass dieses Geld da liegt und nur zum Beispiel Beginn von einem bestimmten Zeitpunkt oder unter einer bestimmten Bedingung kann dieses Geld dann dort wieder rausgeholt werden. Mhm. Das ist ein Smart Contract.
Okay. Einfach mal, ich muss jetzt kurz ein Name droppen für mich und mein Verständnis. Wäre PayPal so auf dem Weg in die Richtung?
Also dadurch, dass PayPal ja eben noch sehr zentralisiert ist, wäre das vom Konzept etwas anders, weil ja quasi man ja schon irgendjemandem vertrauen muss, dass das dann alles wirklich so ausgeführt wird. Im Prinzip ja, wenn jetzt quasi PayPal selbst sich auf einmal entscheiden würde, dass sie etwas anderes machen wollen, also dass sie sagen, okay, wir zahlen nicht mehr aus nach auf die Art und Weise, wie wir das versprochen haben, dann hätte man ja quasi so als Nutzer überhaupt keine Garantie. Das wäre sozusagen der Unterschied. Aber ich glaube, es ist ein sehr, sehr interessanter Punkt, dass das Problem ist natürlich oft für den Endnutzer, sieht man diese Unterschiede in diesen Systemen gar nicht. Ja. Ne, das ist ja, also ne, deswegen ist das ja so ein bisschen komisch abstrakt auch immer, ne, weil ich meine, im Endeffekt, selbst wenn du jetzt auf einmal eine Anwendung verwenden würdest, die vom Interface so aussehen würde wie PayPal, aber hinten dran coole Kryptowährung macht, für dich würde das nicht
eigentlich irrelevant. Also es ist nur
genau, es wäre halt, ne, dann, das ist auch, finde ich, eine total spannende Frage, ne, wie kann man denn überhaupt gerade, also was ist denn der Vorteil von solchen Systemen, wenn man dem Nutzer es nicht begreifbar machen kann, was sozusagen die unterschiedlichen Eigenschaften sind, die man davon kriegt, wenn man die eigentlich selbst so gar nicht sieht oder beziehungsweise man sie ja nur in einem totalen Worst-Case-Szenario sehen würde, nämlich dass dann irgendwann Geld vielleicht nicht weg wäre, wenn es in einem anderen Fall weg sein könnte, aber dieser Fall eben super selten auftritt.
Sind wir wieder beim Paranoiden.
Genau.
Ah ja, okay, sehr spannend. Worin bestehen denn aber die größten Herausforderungen bei Smart Contracts?
Das Schwierige ist wirklich, also diese Smart Contracts sicher zu schreiben. Also ich meine, es ist schon ein sicheres Programm zu schreiben, ist extrem schwierig. Also selbst wenn man das auf einem normalen Computer, das einfach weil, ja, Programmieren ist ein bisschen kompliziert. Also eigentlich ist es nicht, also gerade vor allem, weil man eben immer an alle Corner Cases und sowas denken muss. Ja. Und das ist schon im normalen Setting ein bisschen schwierig. Und jetzt eben, wenn man einen Smart Contract programmiert, ist das alles quasi einfach nochmal sehr viel schlimmer. Zum einen hat man das Problem, es ist wirklich sehr, sehr schlimm im Sinne von, also man hat zum einen das Problem, dass natürlich sich Angreifer total drauf stürzen. Das heißt, wenn man eine kleine Schwachstelle hat, muss man davon ausgehen, dass sie gefunden wird. Und zum anderen ist das Problem, wenn man so einen Smart Contract einmal veröffentlicht hat auf der Blockchain, dann kann er nicht mehr geändert werden. Ah. Das heißt, wenn man hinterher merkt, so, ups.
Da ist ein Hintertürchen gewesen.
Genau, ja. Da kann man nichts mehr machen. Der ist dann einfach da und alle können den quasi ausnutzen. Und das macht natürlich besonders, deswegen ist es so besonders wichtig, dass man dann zum Beispiel auch wirklich einen Beweis hat, dass dieser Smart Contract unter allen Umständen genau das macht, was man möchte, bevor man den eben hochlädt. Weil da gab es eben wirklich viele Fälle von, da war dann, da hatte man so einen Smart Contract, der hatte ein kleines Hintertürchen, das wurde ausgenutzt und man konnte dann quasi echt nichts mehr machen. Man musste dem zugucken, da lagen Millionen von Euro drin und die waren dann einfach weg.
Genau. Wow, das ist bitter.
Ja, oder es gibt auch Fälle, das ist auch total gruselig, wo Smart Contracts aus Versehen sich selbst gelöscht haben. Also Smart Contracts können sich selbst löschen oder es war eben so programmiert, dass ein Smart Contract sich selbst löschen könnte. Und das war ein Smart Contract, der dafür da war, um auf das Geld von gewissen Nutzern zuzugreifen. Und dann hat jemand den aus Versehen gelöscht. Und dann waren 200 Millionen quasi Euro oder Kryptowährung im Wert von 200 Millionen Euro waren einfach eingefroren. Die sind auch immer noch eingefroren. Da kommt einfach keiner dran. Aber konnte man nicht mehr ändern.
Oh, das war okay. Das heißt, man hofft darauf, dass irgendjemand Smartes irgendeinen Weg findet, um an die wieder dran zu kommen.
Ah, das geht wirklich. Also, das geht wirklich leider nicht. Also,
das geht wirklich leider nicht.
Genau. Also man,
oh Mann.
Und das ist natürlich total gruselig, was eben auch wieder zeigt, dass es halt so gefährlich macht dann auch natürlich, wenn man als Nutzer mit diesen Systemen interagiert, weil wenn man nicht aufpasst, ne, und das in diesem Fall die Person, die diesen Smart Contract gelöscht hat, die hat das echt aus Versehen getan. Das tat ja total leid. Man konnte es dann lesen, ja. In so einem Online-Forum war die so, ups, ich glaube, ich habe da gerade diesen Contract gelöscht. Ich habe gerade erst angefangen, mit diesen Systemen zu arbeiten. Ich dachte, ich probiere das mal aus. Ne?
Meine Güte, stell dir mal vor, du bist das. Du bist ja deines Lebens nicht mehr froh.
Nee. Und dann war ja auch die Frage, was heißt das jetzt legal? Ne? Kann man dafür irgendwie belangt werden? Also sehr, sehr lustig zu lesen, diesen Forumsverlauf von dieser armen Person, die einfach so, ups, ne, Motto, ich glaube, ich habe gerade 200 Millionen Euro eingefroren.
Ach, meine Güte. Aber weißt du das? Also nur mal so aus Neugier, konnte man die belangen?
Nee. Ich glaube nicht. Also nee. In dem Bereich wurde sehr, sehr, sehr wenig belangt, weil es halt eben die Rechtslage wirklich sehr, sehr unklar noch ist. Und
meine Güte, also an den Schuhen wollte ich jetzt auch nicht stehen.
Nee, ich auch nicht.
Clara, gibt es denn noch Trends und Entwicklungen in der Blockchain-Technologie, die du siehst, so im zukünftigen Verlauf?
Ja, absolut. Ich glaube, was ein ganz, ganz großer Trend ist, weil es vielleicht auch schon viele gehört haben, so ein großes Problem generell auch war, so der Ressourcenverbrauch, gerade Bitcoin ist ja dafür bekannt, dass dafür extrem viel Energie aufgewendet wird. Mhm. Und das Problem, warum das quasi der Fall ist, ist, dass ich hatte ja vorhin das schon mal so ein bisschen erklärt, dass es diese gewissen Nutzer gibt, die so durchgewechselt werden, damit überhaupt das System fair funktionieren kann. Und diese Nutzer, die müssen quasi, um die sozusagen zufällig auszuwählen, haben die so eine Art Lotterie laufen und quasi ihre Lose müssen sie kaufen, indem sie zeigen, dass sie eine gewisse Form von Rechenkraft aufwenden können.
Oh, okay.
Und das heißt, die quasi, weil wenn sie es schaffen, sozusagen diese Lotterie zu gewinnen, dann kriegen sie sehr viel Geld auch dafür. Mhm. Das ist wieder diese Sache, warum man auch Geld im System braucht, damit diese Leute, die das eben auch tun, den Anreiz haben, das überhaupt zu tun. Mhm. Dann schließt sich quasi der Kreis wieder. Aber es ist natürlich in dem Sinne total schlecht, weil die verpulvern sozusagen einfach ihre Rechenleistung, also wenden ganz viel Energie auf, nur um zu zeigen, dass sie eben am meisten davon
dass
haben.
Dass es geht.
Genau, einfach dafür, dass es geht. Ne? Und das ist natürlich für diese Systeme sehr, sehr schlecht, weil im Endeffekt hat man nichts davon, außer dass eben das System aufrechterhalten wird. Und wenn man jetzt nicht davon überzeugt ist, dass das Bitcoin die Welt rettet, dann ist das vielleicht nicht die allerschönste Perspektive. Und da wird sehr, sehr viel dran geforscht, wie man halt die Systeme ändern kann, dass man dass man das nicht mehr braucht. Da gibt es auch relativ interessante Kandidaten, wie das halt geht ohne diesen Ressourcenverbrauch.
Mhm.
Und auch eine Sache, an der wir relativ viel forschen, ist so diese Frage, okay, selbst wenn wir sagen, dass das nicht gehen würde, also wir diese Systeme haben, die so extrem sehr viele Ressourcen verbrauchen, können wir das Problem vielleicht nicht trotzdem umgehen, indem wir die Blockchain gar nicht so viel verwenden.
Mhm.
Weil das Problem ist ja, die Blockchain, im Endeffekt ist das so der totale Hammer. Also man benutzt Blockchain wirklich, man vertraut niemandem, man hat echt eben diese total, immer Worst Case. Ne? Dann nimmt man die Blockchain, weil da weiß man, okay, da hat man diese minimale Annahme, was das Vertrauen in andere Nutzer angeht, dass man irgendwie so etwa 50% hat. Dann funktioniert das aber in den allermeisten Fällen, auch wenn man jetzt zum Beispiel eben mit seinen Freunden interagiert oder mit irgendwelchen Leuten, es passiert eigentlich nicht immer der Worst Case. Man muss nicht immer davon ausgehen, dass der andere quasi gleich sofort mit dem Geld wegläuft. Deswegen arbeiten wir zum Beispiel viel an Lösungen, die die Protokolle basierend auf Blockchain entwickeln, die einfach sagen, okay, wenn der Worst Case passiert, dann kann man auf die Blockchain gehen und quasi das Resultat bekommen, was man ehrlich bekommen würde, dann benutzt man halt den Hammer. Aber im Best Case kann man das Ganze einfach sozusagen friedlich unter Freunden regeln.
Ja.
Und gerade dadurch, dass dann ja eben eigentlich keiner einen Anreiz hat, auf die Blockchain zu gehen, weil dann würde ja eh das Ehrliche passieren, bedeutet das ja, dass selbst wenn man nicht so super befreundet ist, man vielleicht trotzdem eher das Ganze dann ohne Blockchain macht. Und das hilft auch sehr, sehr stark bei diesem ganzen Problem mit dem Ressourcenverbrauch. Weil wenn man die Blockchain weniger verwendet, braucht man auch weniger Ressourcen, um sie aufrechtzuerhalten. Und das ist halt so eine andere Möglichkeit, wie man diese ganzen Systeme halt irgendwie so ein bisschen nutzbarer machen kann.
Ja, okay. Also dann geht der Trend quasi zum bisschen weniger
Blockchain.
Und wie machen wir es denn dann? Aber trotzdem sicher und auch privatsphärekonform.
Genau.
Sehr, sehr spannend. Ach, was für ein spannendes Thema. Clara, wir sind jetzt schon fast am Ende angekommen, aber ich lasse dich noch nicht so ganz vom Haken, denn wir sind ja ein IT-Sicherheits-Podcast und ich muss dich einfach für unsere Hörenden auch nochmal fragen nach einer Takeaway-Message. Also was würdest du gerne unserem Publikum mitgeben als kleinen Takeaway in puncto IT-Sicherheit?
Ja, vielleicht so ein bisschen gemünzt jetzt auf mein Thema mit den Kryptowährungen. Also sehr, sehr vorsichtig, wenn irgendeine Anzeige einem verspricht, sehr schnell sehr reich zu werden durch ein Investment in einen ganz tollen neuen Token oder eine ganz neue tolle Währung, weil das bestimmt das nächste Bitcoin ist. Ich meine, ich kann natürlich nicht versprechen, dass das nie der Fall sein wird, aber die Wahrscheinlichkeit ist wirklich sehr, sehr, sehr gering. Okay. Und in meisten Fällen ist das leider einfach ein Scam und man sollte von diesen Dingen die Finger lassen. Und ich glaube, das wäre so mein Haupt-Takeaway, wenn es um Kryptowährungen geht.
Okay, sehr gut. Also nicht so, nicht auf die guten Angebote reinfallen.
Genau, genau.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Tipp, den wir noch nicht gehört haben bisher. Okay, das ist wirklich sehr schön. Vielen, vielen Dank, liebe Clara, dass du heute bei uns warst, hier bei Nachgehackt. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
Vielen Dank, mir auch.
Danke dir. Ciao.
Das war Nachgehackt, der IT-Security-Podcast. Ich hoffe, ihr habt heute genauso viel über IT-Sicherheit gelernt wie ich. Vergesst nicht, uns zu abonnieren, damit ihr keine Folge verpasst. Bis zum nächsten Mal und bleibt sicher. Nachgehackt ist eine Produktion von Cube5 und dem Exzellenzcluster Casa am Horst-Görz-Institut für IT-Sicherheit sowie der FISEC GmbH in Zusammenarbeit mit der Bochum Wirtschaftsentwicklung und Eurobits.